Ja, schönen guten Morgen euch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder zuhören wollt und dass wir auf unseren Herrn hören wollen. Das ist das Allerwichtigste und Allerbeste. Ich bete nochmal kurz. Lieber Jesus Christus, du bist unser Herr. Wir wollen dir nachfolgen und das ist manchmal nicht einfach und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, überhaupt deinen Willen zu erkennen und das zu erkennen, was in deinem Wort, was uns dein Wort sagt. Und wir bitten dich, dass wir ein gläubiges Herz bekommen, immer mehr, und ein vertrauensvolles Herz dir gegenüber. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt dein Wort segnest. Wir wollen dich bitten, dass du redest zu uns und dass du uns ansprichst. Amen. Ja, danke Norbert für deine einleitenden Worte mit den Regeln. Ja, das ist schon so eine Sache. Es gibt Dinge, es gibt Regeln, auf die hört man gerne. Es gibt anderes, da hört man nicht so gerne drauf. Das ist einfach so. Also das, was man gerne hört, was einfach, wo man so bestätigt wird in dem, wie man denkt, wo man bestätigt wird in dem, was man tut, wie man lebt, das hört man eigentlich ganz gerne. Und das, was einen hinterfragt, da ist man dann so ein bisschen zurückhaltender und da tun wir uns dann ein bisschen schwer damit. Alles das, was mich herausfordert und mich was kostet, da tun wir uns schwer mit. Das, was uns nicht viel kostet, da haben wir kein Problem mit. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel, ich meine, ich hätte dieses Beispiel schon mal genannt, aber trotzdem will ich es nochmal sagen, es ist mir einfach eingefallen, als ich mich so vorbereitet habe. Und zwar bei der letzten theologischen Woche, das ist so ein paar Tage, wo sich die ganzen Pastoren und die Missionare, die auf Heimaturlaub sind und Gemeindereferenten, alle, die treffen sich einmal im Jahr für ein paar Tage. Und dann hat man mal so ein Thema und das letzte Thema war Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ein ganz interessantes Thema. Es ist ja ganz schön, das ist so ein modernes Thema, das ist in, das hat jeder so in seinen Sprachschatz, in seinen Wortschatz übernommen. Man muss ja nachhaltig sein, was man tut. Es ist modern, es ist in. Wie auch immer, das hört man gerne, das ist mitten am Puls der Zeit. Und es kostet mich eigentlich nichts, darüber nachzudenken. Nun, in der theologischen Woche haben wir darüber nachgedacht, wie kann Gemeinde nachhaltig leben? Aber jetzt nicht geistlich nachhaltig, da ging es dann eher so um so Sachen wie, was als erstes genannt worden war, das ist so eine Photovoltaikanlage, schraubt man aufs Gemeindehausdach und das ist dann nachhaltig. Das ist schön. Wir haben selber auch eine Photovoltaikanlage aufs Dach geschraubt. Die ja früher selber, also als Elektriker bei einer Firma, habe ich nur sowas gemacht mal eine Zeit. Also ich mag das an sich schon, finde das ganz gut. Aber es kostet mich nicht. Es kostet mich eigentlich nur so ein paar Euros. Und die Gemeinde kostet es vielleicht nur ein paar Euros. Und da kann man dann schnell sagen, ja, das ist eine ganz gute Sache. Das machen wir. Dann leben wir nachhaltig. Das beruhigt dann so das eigene Gewissen, was man hat. Außerdem ist es ja noch so, dass man das finanziert bekommt, wenn man kein Geld hat. Kostet ja auch so ein paar Euro. Kriegt man finanziert von der KfW. Und nach ein paar Jahren, nach 8 bis 10 Jahren, hat sich das Ganze rentiert und dann fährt es sogar Gewinne ein. Oh, was ist das so cool? Ging ja eigentlich um Nachhaltigkeit, aber das war das, was wir so in den Gesprächen dann so hatten. Das fand ich ganz interessant. Also das ist das Nachhaltige. Es kostet mich eigentlich nichts, außer dass ich das Dach zur Verfügung stelle, was ich sowieso nicht brauche. Ich weiß nicht, ob ihr auf euren Dächern rumspazieren geht oder ab und zu mal was drauf macht oder euch da drauf sonnt oder so, braucht man eigentlich nicht. Es muss eigentlich nur dicht sein, darf keinen Dachschaden haben. So, ne? Also sowieso sollte man den nicht haben, den Dachschaden. Also es kostet mich jetzt eigentlich nichts groß. Wir hatten dann eine Gruppe gehabt, da war ja alles online. Und dann hatte ich dann so provokativ gesagt, eigentlich müsste es uns doch was kosten. Und ich hätte da einen Vorschlag. Wir waren dann so mit 8 bis 10 Pastoren, weiß ich, Gemeindereferenten, alle möglichen so zusammen in so einer Zoom-Konferenz. Und habe ich dann so gesagt, ja, lass uns doch das, wie wäre es, wenn wir alle Pastoren und alle Angestellten der Gemeinde auf dem Gemeindegrundstück Gemüse anbauen und Obst. Und wir sind dafür verantwortlich. Das ist doch nachhaltig. Auch das ist sehr, sehr nachhaltig. Aber es kostet mich was. Es kostet mich Zeit. Es kostet mich Energie. Es kostet mich meine sauberen Hände, die ich normalerweise habe als Pastor. Dann kriege ich mir dreckige Hände. Es kostet mich eine ganze Menge. Und die Reaktion von den anderen, könnt ihr euch vorstellen, Ausreden über Ausreden. Ich wollte eigentlich nur provozieren. Ich habe das nicht ernsthaft so gesagt, das muss man so machen, aber ich wollte provozieren. Einfach nur dieses Sach, man muss doch, es muss doch was kosten. Und alles, was kostet, da haben wir Ausreden. Das ist eigentlich immer so. Wo ich herausgefordert bin, das ist eigentlich auch beim Bibellesen so. Da, wenn ich herausgefordert bin, wenn ein Text ist, der mir nicht schmeckt, dass wenn ich sage, ja, ich möchte doch Jesus nachfolgen, das, was ich da lese, das gefällt mir aber nicht, dann kostet mich das. Dann haben wir schnell Ausreden und wir haben viele Ausreden. Das ist, wir hören lieber so Sachen wie so schwammige Wörter, also wir hören gerne was über die Liebe zum Beispiel, ne? Da kann man eine ganze Stunde drüber predigen und das ist alles richtig und gut. Und jeder kann sich sowas drunter vorstellen. Oder unter Geistesleitung oder so. Man lässt sich dann vom Geist Gottes leiten, das hört man gerne. Kriegt man dann so Anweisungen vielleicht oder so Beispiele und das kostet mich erstmal nicht so viel. Mich einfach so hinsetzen und mal so hören und Gebet und. Aber wenn es dann so ans praktische Dinge geht, dann versuchen wir uns da schnell dieser Stellen zu entledigen. Dann sagt man dann vielleicht, ach, die sind nicht zeitgemäß. Und man findet irgendeinen Theologen, der das irgendwie anders interpretiert zum Beispiel. Es ist nicht unserem Zeitgeist entsprechend. Vielleicht erinnert euch an die letzte Predigt, die ich gehalten habe über den Kolosserbrief. Da ging es bei der vorletzten Predigt ging es darum, richtet euch, also lasst diese weltlichen Sachen, richtet euch auf nach dem, was oben ist bei Gott. Und dann sagt er dann, letztes Mal habe ich dann gesagt, den Text gehabt, also diese alten Sachen, die ihr so habt, die legt ab. So Bosheit und was weiß ich was, diesen Zorn und solche Sachen, das soll man ablegen und die guten Sachen, so Sanftmut und Liebe und so, das soll man anziehen. Das kann man sehr schön so predigen. Und das hat ja Paulus auch so aufgeschrieben und gepredigt. Und jetzt kann man ja sagen, lieber Paulus, nun werde mal konkret. Was heißt das denn? Das Ablegen und das Neue anziehen. Wie wirkt sich das denn aus? Ganz, ganz praktisch. Nicht so schwammig. Nicht so, dass ich jeder. Und da hat Paulus dann angefangen. Und wo fängt man normalerweise an? Wie lebt man sein Christsein? Wo lebt man es? Als erstes natürlich bei sich selber und zu Hause. Und unser Text, der Luther überschreibt das dann als die christliche Haustafel. Das ist Kolosserbrief Kapitel 3 ab Vers 18, geht dann bis Kapitel 4 ab Vers, oder bis Vers 1. So. Da lesen wir von 3 Beziehungspaaren und wie sich das jetzt so auswirken kann, dieses Anziehen des neuen Menschen, das Ablegen. Wie kann sich das auswirken? Das erste Beziehungspaar ist Mann, der Ehemann und die Ehefrau. Ganz wichtig. Das zweite sind die Kinder und der Vater. Und das dritte Beziehungspaar ist dann der Das gehörte damals zum Haus dazu, die Angestellten, beziehungsweise meistens waren das Sklaven. Ja, und der Hausherr. Das sind verschiedene Beziehungspaare. Der eine steht hier, der andere steht da, irgendwo so. Wie leben die jetzt miteinander? Und darum geht es, dem Paulus. Wie leben wir jetzt unser Christsein? Ist ja schön zu sagen, streckt euch aus nach dem, was da oben ist. Zieht hier das Alte ab und das Neue an. Das ist alles so. Wie ist es denn ganz, ganz, ganz konkret? Und darum geht es in unserem Text. Und da heißt es dann, ich lese das mal vor, den ersten Vers, ich mache das so versweise. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ich denke, das ist wohl so eine der empörendsten Stellen überhaupt. Das ist so eine der Stellen, die gerne wegdiskutiert wird, die man sich gerne entledigen will. Aber hier steht es erstmal, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ist das nicht frauenfeindlich, dieses Bild, was Paulus hat? Paulus war ja nicht verheiratet, hat ja überhaupt eine Ahnung davon. Doch, der hat schon eine Ahnung davon. Frauenfeindlich ist das nicht. Oder die Frage müssten, wir hatten es im vorigen Kapitel, vorigen Mal auch schon, das sind ja, es ist weder Jude noch Grieche und so, kam da, sind nicht alle gleich? Sind nicht alle gleich, Mann und Frau und Kinder und Sklaven, alle sind gleich? Und Paulus sagt, nein, es sind nicht alle gleich. Es sind alle gleich in der Beziehung zu Gott, ja. Und da ist keiner besser und auch keiner schlechter. Der Mann ist da nicht, hat da nicht einen Vorzug vor der Frau, vor Jesus. Und auch nicht die Frau vor dem Mann, genauso wenig. Oder das Kind und der Sklave und wie auch immer. Nein, wir sind alle in der Beziehung zu unserem Herrn gleich. Jesus behandelt uns alle gleich. Aber wir sind nicht alle gleich. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Und wir haben auch unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Aufgaben. Dieses Unterordnen, was meint das eigentlich? Ich habe mir die Tage mit meiner, ich sitze hier neben meiner, gefragt, was heißt das eigentlich? Und ich habe da mal nachgeguckt. Also wir haben ja schon darüber gesprochen vorher. Was heißt das eigentlich, dieses Unterordnen? Gibt es da irgendwie, ich habe mal verschiedene Bücher nachgeguckt und nachgelesen. Und die meisten haben so geschrieben, das heißt so viel wie sich unter dem Schutzschirm zu stellen. Also die Frau stellt sich, soll sich unter den Schutzschirm des Mannes stellen. Das ist damit angeblich, was heißt angeblich, also sagen es viele Theologen, damit gemeint. Unter den Schutzschirm stellen, ist also nicht eine Herabsetzung oder eine Abwertung der Frau, sondern es ist eher eine Einladung, sich unter den Schutz des Mannes, unter den Schutz des Mannes zu kommen. Dann geht es weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Also ich gehe ein bisschen schnell vor, weil wir machen ja gleich noch Abendmahl haben. Man könnte noch vieles dazu sagen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Was ist das andere? In der parallelen Stelle, es gibt zweimal so eine Haustafel, einmal hier in Kolosser 3 und einmal im Epheserbrief, Kapitel 5. Da wird das dann noch ein bisschen näher ausgeführt. Da heißt es dann so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, so soll der Mann die Frau lieben. Was heißt das? Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Ja, bis zum Letzten. Aufopfernd. Hat alles gegeben. Alles. Und genauso soll der Ehemann seine Ehefrau, seine Frau lieben. Alles zu geben. Alles. Und wenn er alles gibt, dann wird er natürlich nicht die Frau unterdrücken. Das steht ja übrigens auch gar nicht. Könnte sagen, ja, die eine ordnet sich unter oder andere stelle sich darüber. Das steht da nicht. Steht nicht, dass der Mann sich darüber stellen soll. Nein, er soll die Rolle einnehmen, die er schon von Anfang an hat, eben den Schutz zu geben. Also es geht nicht darum, sich wie ein Pascha die Pantoffeln bringen zu lassen, sondern es geht um die lebende Verantwortung für den anderen. Das ist das erste Paar. Beim zweiten Beziehungspaar geht es dann um Kind und den Vater. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, denn das ist wohlgefällig im Herrn. Wenn es heißt, dass es wohlgefällig ist, zeigt es an, dass die Kinder Christen sind in dem Herrn. Es ist Gott wohlgefällig. Das sind irgendwie Kinder, die gläubig sind. Kinder, die gläubig sind, die das... es ist ja klar. Es ist ja die Frage, wie lebe ich als Christ dieses Anziehen und Ablegen? Wie lebe ich das als Christ? Auch als Kind. Wie lebe ich das? Gehorcht euren Eltern. Das heißt jetzt nicht, dass sie ein, das ist, es kommt ja aus dem Alten Testament, von den 10 Geboten, ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst. Das erste Gebot mit der Verheißung, heißt es dann auch. Ne? Daher kommt das ja eigentlich. Das heißt nicht, dass sie so ein Kadavergehorsam alles machen müssen und ja und buckeln müssen und nee, das heißt es nicht. Vielmehr geht es darum, dass man auf die Eltern hört, sie ehrt. Das meint nicht, dass man genauso leben und denken soll wie die Eltern. Das heißt es nicht. Sondern auf sie zu hören und sie nicht verachten, heißt es. Für sie da zu sein, auch gerade im Alter, wenn sie Hilfe brauchen. Das ist damit eigentlich gemeint. Gehorcht ihnen, ehret sie. Seid für sie da, verachtet sie nicht, schiebt sie nicht zur Seite. Seid für die Eltern da. Heute ist das ja so Mode, die Alten abzuschieben oder so. Nee, so sollte das nicht sein. Nach Gottes Wort. Man sollte sich um die Alten kümmern. Ihr Väter, jetzt ja, das Zweite, sind eigentlich nur die Väter angesprochen. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Das heißt, es reizt sie nicht. Das heißt, hindert sie nicht. Macht nicht eine Reibung, die Kinder irgendwie an ihrer Entwicklung stören. Sondern gibt ihnen den Freiraum. Gibt ihnen den Freiraum, den liebevollen Freiraum, aber auch den schützenden Freiraum, wie auch der Mann für die Frau den schützenden Raum geben soll. So auch für die Kinder den schützenden Raum geben, damit sie sich entfalten können, damit sie sich entwickeln können und Potenzial entdecken können, Potenzial auch fördern können, Gaben weiter fördern können. Denn Kinder sind nicht das Eigentum der Eltern. Sondern Kinder sind nur eine gewisse Zeit den Eltern anvertraut worden. Die Eltern haben die Aufgabe, die Kinder auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Also ich bin irritiert, ich habe ja keine Uhr hier. Dann das Letzte. Das ist ein bisschen ausführlicher, also ich lese das mal vor. Da geht es um die Sklaven und um die Herren. Also damals war das so, der Haushalt hatte irgendwelche Bediensteten meistens gehabt, meistens waren das Sklaven und auch die konnten Christen werden. Natürlich, genauso wie die Herren. Manchmal war das auch nicht so, manchmal war nur ein Teil Christ. Wie auch immer. Aber wenn ich ein Christ bin und gleichzeitig ein Sklave, heute gibt es keine Sklaven mehr, aber ist egal, wie verhalte ich mich denn da? Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren Herren, nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, Gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in diesem ganzen Abschnitt ist eine Wortphrase, kommt immer wieder vor. 7-mal. In dem Herrn. Wie es dem Herrn entsprechend ist. In dem Herrn. In dem Herrn. 7-mal kommt das vor. Und es ist ganz wichtig. Es ist immer in dem Herrn. Es sind gläubige Menschen, die hier angesprochen werden. Das ist Vorbild und Leitlinie. Das ist bei allem, was Paulus angeführt hat, es ist eigentlich Jesus selber in dem Herrn. Wie hat sich Jesus verhalten? Wie hat sich Jesus seinem Vater gegenüber verhalten? Wie hat sich Jesus der Obrigkeit gegenüber verhalten? Und so weiter. In Jesus. All das ist natürlich nicht ganz so. Ich hatte eigentlich, die Ute fragte dann so, ja, das muss ich jetzt eigentlich, ich habe gesagt, es steht doch alles so eindeutig da. Macht es doch einfach. Was will man das lange auslegen? Es steht einfach, der eine soll sich unterordnen, der eine soll auf den anderen achten, der eine soll Schutz geben und so weiter. Es ist doch ganz einfach. Erstmal ist es ganz einfach, aber in der Praxis ist das natürlich nicht ganz einfach. In der Praxis merkt man ganz schnell, dass es da Schwierigkeiten gibt. Aber das ist die Frage für mich, oder die erste Frage, die man sich stellt oder stellen sollte, bin ich überhaupt bereit, so zu leben? Bin ich überhaupt bereit, darauf zu hören, was in der Bibel drin steht? Oder sage ich von vornherein, nee, das ist Zeitgeist von früher gewesen, also ich entledige mich irgendwie den Ganzen. Das eine ist Zeitgeist, so sich unterordnen, aber zu lieben, das ist dann natürlich wieder kein Zeitgeist, das ist ja klar. Passt irgendwie auch nicht so richtig. Bin ich bereit dazu? Und ich denke, ich habe es ja gezeigt, wenn der eine und der andere seine Position einnimmt und wirklich auf den anderen zugeht, dann ist das ein harmonisches Miteinander. Immer. Wenn sie beide das machen. Wenn einer jetzt da ausschert, wenn der eine nicht nach diesem Maßstab lebt, wenn der Mann zum Beispiel seine Macht irgendwie missbraucht, was dann? Soll die Frau, die Ehefrau, sollte sich immer noch unterordnen? Oder wie ist das, wenn die Eltern die Kinder schikanieren? Sollen die Kinder dann immer noch die Eltern ehren und achten? Oder wenn man ausgebeutet wird als Arbeitnehmer, muss ich dann immer noch gute Arbeit leisten? Wie ist das? Oder andersrum gefragt, wie ist das, wenn sich die Frau nicht unterordnet? Soll der Mann dann sagen, nee, ich liebe dich nicht mehr? Und jetzt... Wir hatten schon, wie schwierig das ist, wenn die Kinder nicht so richtig mitspielen. Was dann? Dürfen die Eltern sie dann reizen? Dürfen die Eltern sie dann irgendwie hindern und bremsen und ihnen Steine in den Weg legen? Geht das? Oder wenn der Arbeiter seine Arbeit nicht ordentlich tut und bewusst nicht ordentlich tut, wo gar keinen Bock hat, sie ordentlich zu tun, darf der Chef sie dann irgendwie selber drangsalieren oder denen noch wieder was drauflegen? Nein, natürlich immer nein. Aber es geht ja hier darum, man könnte ja noch viele andere Dinge aufzählen, viele andere Beziehungen. Ich habe es ja zum Anfang mal ganz kurz gesagt, es geht ja auch noch die Beziehung, wie verhält sich die Frau und der Sklave, die Ehefrau, wie verhält sich, also in der damaligen Zeit, wie verhält sich das Kind und der Herr oder der Sklave? Und es gibt ja so viele verschiedene Beziehungen. Paulus will eigentlich hier etwas Grundsätzliches sagen, etwas ganz Generelles weitergeben, um was es geht. Er will eigentlich, dass Beziehungen gut sind, dass Beziehungen gelebt werden, gut gelebt werden. Nun gibt es Beziehungen, die natürlich auch krank sind oder die vergiftet sind. Und das ist vielleicht, da muss man vielleicht auch anders handeln, dann kann man vielleicht nicht sich daran halten, was Paulus hier so gesagt hat. Aber das ist ein anderer Bereich. Ich denke, das ist ein Bereich der Seelsorge und des Nachdenkens, des Austauschs, vielleicht auch mit anderen, sich Hilfe holen, wenn die Beziehung nicht klappt. Generell sollte es eigentlich so sein, wie Paulus das gesagt hat. Jeder an seiner Stelle, in seiner Rolle, an seinem Platz. Jeder an seiner Stelle wird es alleine eben auch nicht schaffen. Und wir kennen uns doch. Und euch gehen doch jetzt auch Dinge durch den Kopf. Ich bin Kind meiner Eltern, nach wie vor. Immer noch. Und jeder von uns, und wenn die Eltern noch leben, ist Kind seiner Eltern. Nach wie vor. Wenn man verheiratet ist, dann ist man Ehepartner. Und wenn man Kinder hat, hat man, ist auch wieder Beziehung. Und wir merken, wie wir das einmal an der einen Stelle nicht schaffen, an der anderen Stelle nicht schaffen, schuldig werden aneinander und völlig daneben liegen und vielleicht auch was kaputt machen. Wir merken das ja. Euch gehen ja auch Dinge durch den Kopf. Mir gehen Dinge durch den Kopf. Ich sage ja nicht, dass es bei mir alles so easy peasy läuft, ne? In keinster Weise. Läuft auch nicht alles gut. Aber ich möchte mich daran halten. Ich möchte es versuchen, so zu leben. Und ich habe gesagt, also, wir brauchen Hilfe dabei. In diesen Herausforderungen brauchen wir die Hilfe von Gott. Dieses Ausgerichtetsein auf Jesus Christus. Möchte ich euch einfach ermutigen, wenn ihr das merkt, dass ihr Probleme habt, geht einfach ins Gebet und sprecht Gott an und sagt, Herr, hilf mir. Zeig mir, wie ich diese Beziehung wieder glatt kriegen kann, das oder das tun soll, vielleicht, wo ich meine Gedanken vielleicht anders ordnen muss, weil sie durch irgendwas verdreht worden sind. Bitte helf du mir. Ich möchte wieder ordentlich denken, ich möchte ordentlich fühlen und ich möchte ordentlich leben, so wie es dir gefällt, so wie es eigentlich richtig ist. Wir brauchen die Hilfe. Ich brauche die Hilfe, du brauchst die Hilfe. Ich möchte euch eigentlich nur ermutigen dazu, dass ihr zu ihm geht. Er möchte ja auch helfen. Unser Herr, es ist ja ihm ganz wichtig. Es ist unser Leben ausgerichtet. Letztendlich, wenn man sich das so anschaut, diese Beziehung, jede Beziehung, wenn ihr das gemerkt habt, jede Beziehung ist ausgerichtet auf den anderen hin. Habt ihr das gemerkt? Die Frau hat die Beziehung zum Mann hin. Der Mann zu der Frau hin. Das Kind zu dem Vater hin, der Vater zu dem Kind und so weiter. Immer zu dem anderen hin. Ist eben genau das Gegenteil von dem, wie wir ganz gerne sind. Wir wollen eben uns selbst verwirklichen, egoistisch sein. Wir wollen unser Ding durchziehen. Wir wollen das machen, was wir, ich. Da sind wir ganz, ganz stark drin, diese Selbstverwirklichung und das. Das können wir wunderbar. Das ist, so leben wir. So wird es ja auch vorgelebt. Brauchst du nur jeden Abend einen Film angucken, da weißt du ja, wie man das macht, dieses Ich. Es wird ja uns überall vorgemacht und gelebt und gezeigt und gesagt, wie toll das denn ist, wenn man sich selber verwirklicht und sein Ding durchzieht. Aber nein, Beziehungen sind immer auf den anderen hin angelegt. Und wenn ich das versuche zu leben, auf den anderen hin, dann ist mir das auch egal, auf was da steht. Dann ist das keine Last für mich, was da steht. Lass uns also von ihm Rat, Hilfe und Kraft geben. Ich weiß, es ist manchmal ganz schön kompliziert und verzwickt und verwickelt, aber er, unser Herr, erkennt schon einen Weg raus. Er kennt einen Weg raus aus vergifteten Beziehungen, hin, aus verqueren Beziehungen hin in eine gute Beziehung. Manchmal dauert es, aber ich denke, er will uns helfen. Amen.